Wir sind in einem neuen Jahr und es ist heute der erste Ruhetag, der erste Sabbat in diesem neuen Jahr. Wir haben ja noch mehr als 50 vor uns in diesem Jahr und der liebe Gott schenke uns seinen Segen für all diese Ruhetage, die wir sozusagen zu Gottes Ehre auch erleben dürfen und zu unserer Freude und zu unserer Erholung. Ich möchte mit euch ein Wort Jesu lesen aus der Bergpredigt, Matthäus Evangelium Kapitel 7. Matthäus Evangelium Kapitel 7 und hier lese ich den Vers 7. Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 7. Meiner Bibel fett gedruckt. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wir haben hier in diesem Text gleich eine dreifache Aufforderung, wie auch eine dreifache Verheißung. Also wenn ich ihn noch einmal lese, bitte. Also bittet, diese Aufforderung bittet. Und es wird euch gegeben, die Verheißung. Suchet, wieder die Aufforderung, suchet, so werdet ihr finden, die Verheißung. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Also wenn ihr anklopft, steht ihr nicht vor verschlossener Tür, sondern es wird euch aufgetan, die besondere Verheißung. Und ich glaube, das ist auch passend sozusagen als einen besonderen Neujahrswunsch sozusagen für dieses neue Jahr. Schon unseren Kindern versuchen wir beizubringen, Bitte und Danke zu sagen. Es gehört an und für sich zu unserem Verständnis dazu, es gehört zu zum guten Ton, dass man eben Bitte und Danke sagt. Und ich glaube, dass auch für Kinder Gottes, für gläubige Menschen, es selbstverständlich sein sollte, Bitte und Danke zu sagen. Also auch im Umgang mit unseren Mitmenschen gehört eigentlich diese Höflichkeit dazu. Und das sollte nicht nur, unter Anführungszeichen, eine höfliche Geste sein, sondern etwas Selbstverständliches sein. Es ist tatsächlich für uns Gläubige, auch Gott gegenüber, ein Bitte und ein Danke angebracht. Für Jesus aber, so verstehe ich jetzt Aussage hier, nicht die Bitte und die Formulierung einer Bitte oder die Formulierung sozusagen im Vordergrund, sondern Jesus wollte damit uns nahebringen, wir haben einen Gott, der uns beschenken möchte, der für uns da ist. Es ist für Jesus eigentlich an vorderster Reihe das Bekommen. Wir haben einen Gott, der uns beschenkt, weil er uns liebt. Bitte, so wird euch gegeben. So könnten wir diesen Text betonen. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Vielleicht sollten wir diesen Vers tatsächlich so in dieser Reihenfolge lesen oder in dieser Betonung. Wir haben keinen tauben Gott. Wir haben einen Gott, der offene Ohren hat und der für uns da ist. Ja, der alles für uns gegeben hat zu unserer Rettung. Im Markus-Evangelium, da habe ich eine schöne Stelle gefunden, Markus-Evangelium Kapitel 11. In diesem Zusammenhang möchte ich das auch lesen. Markus-Evangelium Kapitel 11, Vers 24. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, und jetzt wieder fett gedruckt in meiner Bibel, das sind eben diese Verse, die dann besonders hervorstechen beim Durchlesen, alles, was ihr bittet in euren Gebeten, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Eingangs haben wir ja dieses Lied gesungen, Glaube einfach, Vertrau einfach, vertraue Gott, dass er ein offenes Ohr hat, auch für unsere Anliegen, auch für unsere Bedürfnisse. Voller Vertrauen dürfen wir zu Gott kommen, und er gibt. Und ich kehre zurück zum Matthäus-Evangelium, hier zur Bergpredigt. Und zwar, ich lese die weiteren Verse, Matthäus Evangelium Kapitel 7, jetzt Vers 8. Eine Wiederholung dessen, was sozusagen Jesus vorher schon gesagt hat. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Interessant. An und für sich würde man sagen, ja, wenn man einmal etwas sagt, dann müsste das ja doch genügen. Nein, Jesus wiederholt sich, um hier zu unterstreichen, wir haben einen Gott, der zu seinen Verheißungen steht, zu dem wir voller Vertrauen kommen können und er gibt. Eben, ein zweites Mal wird hier diese zweifache Aufforderung uns gegeben, diese zweifache Aufforderung und diese dreifache Verheißung. Jesus, er bekräftigt damit, wir dürfen von Gott etwas erwarten. Gott sei Dank, wir dürfen etwas erwarten. Natürlich gibt es unter den Menschen auch gibt es Leute, die an und für sich Misstrauen haben und sagen, gibt es überhaupt diesen Gott? Ist der überhaupt? Und wie oft habe ich schon versucht, etwas zu erreichen und meine Bitten und meine Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen. Immer wiederum kann man solche Menschen treffen, die es dann aufgegeben haben, sozusagen Vertrauen zu diesem Gott zu haben und zu sagen, jetzt habe ich schon so oft um irgendetwas gebetet und es ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber Jesus versucht hier noch weiter das zu erklären. Und zwar, wenn wir die weiteren Verse lesen, die Verse 9 und 10, da heißt es hier, wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, er eine Schlange biete? Also er versucht hier zu zeigen, Väter oder Eltern sind an und für sich ja bemüht, ihren Kindern etwas Gutes zu geben, gute Dinge zu geben, sie zu versorgen. Wenn es auch unter Menschen Rabenväter oder auch Rabenmütter gibt, aber im Allgemeinen sind wir als Eltern bemüht, unseren Kindern sozusagen das Beste zu geben, das Beste zukommen zu lassen. Und Jesus vergleicht hier und sagt, eben, wenn schon Menschen, die an und für sich doch in Sünde gefallen sind, gute Dinge geben können ihren Kindern, ja, wie viel mehr, heißt es dann hier im 11. Vers, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wir glauben an einen gütigen Gott, wir glauben an einen liebenden Gott. Und wenn wir Menschen schon, sozusagen, die wir doch von Sünde gezeichnet sind, bemüht sind, unseren Kindern etwas Gutes zu geben, wie viel mehr wird eben Gott, der die Liebe in Person, die Güte in Person ist, Gutes uns zukommen lassen? In den Abschiedsreden Jesu, die uns im Johannesevangelium überliefert sind, da lese ich Folgendes. Johannesevangelium, Kapitel 14. Johannesevangelium, Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, das sind sozusagen, da sind zusammengefasst vom Johannes die Abschiedsreden Jesu, also die guten Wünsche, die er uns mitgibt als seine Nachfolger. Johannesevangelium, Kapitel 14, und hier lese ich die Verse 13 und 14. Johannes 14, 13 und 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Interessant. Auch hier finden wir wieder diese Wiederholung dessen, was Jesus seinen Nachfolgern hier als besonderen Abschied oder Abschiedsgeschenk mitgibt. Und er sagt, ihr dürft bitten. Und wenn ihr das in meinem Namen tut, dann werde ich das auch erfüllen. Kapitel 15, Vers 16. Noch einmal haben wir hier diese Aussage. Kapitel 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Noch einmal hier diese Bestätigung oder diese Verheißung, wenn ihr in meinem Namen zum Vater kommt, diese Bitte werde ich euch erfüllen. Kapitel 16, Vers 23. Da steht wieder: An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird's euch gegeben. Als Kind, ich kann mich gut erinnern, natürlich bin ich von den Eltern auch unterwiesen worden im Gebet. Die Eltern haben ja gebetet und so haben wir das ja mitbekommen, auch als Kinder, wie man betet. Und dann ist sozusagen am Abschluss des Gebetes immer gesagt worden, im Namen Jesu, Amen. Und ich habe das als Kind eher so als eine Formel verstanden. Aha, also beim Beten muss man das dazu sagen, dann wird die Bitte erfüllt. Also so Art wie eine Zauberformel im Namen Jesu und dann kriege ich alles, was ich sozusagen dem lieben Gott vorlege. Ja, Jesus betont das hier. Also dreimal haben wir sozusagen hier in diesen Kapiteln hier auch diese Erwähnung, nicht? Also was ihr bitten werdet in meinem Namen, das wird der Vater euch erfüllen oder das werde ich euch geben. Diese Bemerkung ist aber keine Zauberformel. Ich glaube, dass hier im Namen Jesu zu bitten ganz eine andere Bedeutung hat. Und zwar im Namen Jesu zu beten bedeutet vielmehr im Einklang, eben im Sinne Jesu, Gott etwas vorzulegen. Im Sinne Jesu. Es kommt nicht auf die Formulierung an, dass ich sozusagen zu meinem Gebet dann noch irgendetwas dazufügen muss, um sozusagen das Gebet zu aktivieren, wie wir das vielleicht beim Computer immer gewohnt sind. Da muss man dann irgendwo auf eine Taste drücken, dass dann das weggeschickt wird oder dass das, was ich da eingegeben habe, dann auch gespeichert wird oder wie immer auch. Nein. Im Sinne Jesu zu beten, meint eigentlich in der Gesinnung Jesu, im Einklang mit dem Willen Gottes zu stehen. Und zwar, Jesus hat uns hier gelehrt, was das Beten betrifft, und er hat das immer wiederum selbst auch gemacht. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass man sagt, lieber Gott, ich vertraue dir, aber du weißt es am besten. Erfülle es so, wie es nach deinem Plan in Ordnung ist. Vielleicht ist das nicht immer einfach für uns Menschen, einfach uns zu beugen und zu sagen, ja, lieber Gott, wie du es willst. Weil wir sind an und für sich gewohnt, wir möchten ja etwas und wir haben unsere Vorstellung. Und dann legen wir dem lieben Gott schon immer unsere Pläne so vor, dass wir sagen, lieber Gott, mach es so. Und dann warten wir immer drauf, ja, warum, lieber Gott, machst du es nicht genau so? Ich leg's dir eh schon in den Mund, wie du mir helfen sollst. Und der liebe Gott hat vielleicht ganz einen anderen Plan und will uns auf eine andere Art und Weise helfen. Das heißt, ganz im Vertrauen, Auf Gott darf ich alle meine Anliegen, all meine Sorgen, meine Nöte ihm übergeben. Aber ich muss es ihm überlassen, wie er es erfüllt, wie er es macht. Und vielleicht werden wir hintennach immer wiederum erfahren, und wenn es anders kommt, dass wir sagen, ja, so war es besser, wie der liebe Gott es gemacht hat. Im Lukas-Evangelium, da haben wir eine Parallelstelle zur Bergpredigt und zu diesen Aussagen Jesu über diesen gebenden Gott. Ich schlage hier das Lukas-Evangelium auf. Lukas-Evangelium und hier Kapitel 11. Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 13. Da wird dieses Gleichnis, das Jesus in der Bergpredigt erwähnt, da mit dem Vater, der gute Dinge gibt, auch erwähnt. Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 13, lese ich. Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 13. Vorher wird das eben genau gesagt, vielleicht lesen wir ab Vers 11 weg. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bietet, eine Schlange für ihn biete? Nicht? Also genauso wie beim Matthäus-Evangelium. Oder dann Vers 12, oder wenn er ihn bittet um ein Ei, einen Skorpion dafür biete. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, und das ist jetzt diese besondere Erklärung hier, die Jesus gibt, und hier wird es etwas anders formuliert. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihnen bitten? Hier wird näher definiert, worum es Gott in erster Linie geht, womit er uns besonders beschenken möchte. Hier ist unter dieser guten Gabe sozusagen der Heilige Geist genannt, den er uns geben möchte. Ja, aber wenn ich Brot brauche oder wenn ich Geld brauche oder was immer auch, oder wenn ich Gesundheit brauche, was fange ich mit dem Heiligen Geist an, wird vielleicht der eine oder andere sagen. Aber der Heilige Geist ist wohl die wichtigste Gabe, die wir brauchen, und zwar in erster Linie, wo es um unsere Rettung, um unsere Erlösung geht. Und wir haben einige Stellen in der Bibel, die uns das klar zeigen. Heute in der Lektion haben wir auch diese Verheißung gelesen, nicht also, wo Jesus sagt, ich werde weggehen, aber ich werde euch den Tröster senden, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und in der Bibel wird das auch näher definiert, welche Aufgabe hier der Heilige Geist hat. Johannes Evangelium Kapitel 16, und ich lese hier die Verse 7 und 8. Und zwar Johannes Evangelium Kapitel 16, ab Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der erste Schritt zur Rettung, zur Erlösung, ist eigentlich die Erkenntnis unserer Schuld, die Erkenntnis unserer Sünde. Ich muss meine Hilflosigkeit, meine Krankheit, meine Not erkennen, die ich aber nur durch den Heiligen Geist sozusagen eröffnet bekomme. Ich werde nur durch den Geist Gottes aufmerksam gemacht auf meine Fehler, auf meine Not, in der ich bin, auf meine Hilflosigkeit. Denn ich, an und für sich, als Mensch, fühle ich mich immer gut. Und selbst wenn ich Fehler mache, dann habe ich eine entsprechende Entschuldigung. Dann sage ich natürlich, ja, die Umstände, die haben es mit sich gebracht. Ich selber wäre die Ruhe in Person, ich würde nie etwas Böses tun, ich würde nie etwas anstellen. Aber ich habe einfach die Nerven verloren, weil man mich segiert hat, weil man mich herausgefordert hat. Wie haben unsere ersten Menschen nach dem Sündenfall reagiert, als sie zur Frage, also als sie sozusagen gefragt worden sind, ja, was ist da passiert? Interessant. In 1. Mose Kapitel 3, wir kennen diese bekannte Stelle, 1. Mose Kapitel 3, ich lese zuerst einmal den Vers 12, da heißt es hier, da sprach, also im Vers vorher wird Adam die Frage gestellt, ja, was ist da passiert? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Zwischen den Zeilen kann man hier herauslesen, wo Adam versucht, sich zu verteidigen und zu sagen, ja, mir wäre es gar nie in den Sinn gekommen, von dieser verbotenen Frucht zu essen. Hättest du mir eine stabilere Frau gegeben? Schau einmal auf die Eva. Sie hat gepflückt, ich habe nicht gepflückt. Im Vers 13, da wird jetzt Eva gefragt. Da sprach Gott der Herr zum Weib, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Sicher könnten wir sagen, ja, stimmt ja, sie ist hineingelegt worden. Die anderen sind schuld. Ich meine, selbst in der modernen Psychologie wird das immer wiederum auch angewandt, wenn die Schuld gesucht wird, und im gewissen Sinn stimmt es auch, da gibt es oft Verhältnisse, die einen durcheinander bringen und die einen fertig machen. Und tatsächlich sagt man dann, ja, die Verhältnisse, die Umgebung, die Eltern, die Lehrer, die Vorgesetzten, die haben mir das Leben schwer gemacht. Und die haben mich da so weit gebracht, dass ich jetzt fertig bin und mit meinem Latein am Ende bin. Es hilft hier in der modernen Psychologie nur so weit, dass ich an und für sich ja die Schuld nicht unbedingt bei mir suche, sondern dass ich erklären kann oder dass ich eine Antwort bekomme darauf, aha, ja, da hat es Umstände gegeben, die mich da in Schwierigkeiten gebracht haben. Aber Gott will mir die Schuld nicht ausreden, sondern Gott will mir die Schuld vergeben. Er will mir helfen. Er will helfen, mir helfen, dass ich meine Schuld, meinen eigenen Fehler erkenne und ihn lasse und Vergebung von Gott bekomme und dadurch wieder zur Ruhe finde. Und das ist, wie hier Jesus sagt, die Aufgabe des Heiligen Geistes. Eben eine besondere Verheißung dessen, was ihr bittet, in meinem Namen, das werde ich euch geben. Der Geist Gottes, der uns hilft in der Erlösung. Der zweite Punkt, wozu uns Jesus bzw. der Heilige Geist hilft, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, lese ich einen Vers über eine weitere wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes, also über dieses Geschenk, das Gott uns anbietet. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 3. Ich lese den zweiten Teil dieses Verses. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Aus diesem Vers verstehe ich, oder ich verstehe ihn so, ich kann meinen Erlöser, ich kann Jesus Christus gar nicht richtig erkennen oder verstehen oder begreifen, wenn mir nicht der Geist Gottes hilft, Jesus im richtigen Licht zu sehen. Sonst sehe ich in ihm nur vielleicht einen guten Menschen oder einen, der eben da von den Juden missverstanden worden ist und dann letzten Endes am Kreuz geendet hat. Aber der Geist Gottes möchte mir helfen, Jesus im richtigen Licht zu erkennen. Er, der den Himmel verlassen hat, um meine Schuld zu tragen und für meine Schuld zu sterben. Und durch den Glauben an ihn bekomme ich Rechtfertigung, bekomme ich Vergebung meiner Schuld. Der Heilige Geist, der mich zu Jesus, zu meinem Retter führt. Jesus, der für meine Sünden gestorben ist und der für mich die Hoffnung ist für das ewige Leben. Eine dritte Aufgabe, die der Geist Gottes erfüllt. 1. Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23. Auch hier wieder ein Vers, der in meiner Bibel fett gedruckt ist. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier wird eine wichtige Stelle auch gezeigt, eine wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes. Unsere Heiligung. Das heißt mit anderen Worten, dass ich wieder in den Stand versetzt werde, Gottes Anordnungen nicht nur zu erkennen, sondern sie auch zu befolgen mit der Hilfe Gottes. Die Heiligung, ein Werk des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt, wie sie auch genannt wird, wo mein Charakter, mein Wesen verändert wird, hin eben zum Charakter Gottes. Das heißt, die gute Gabe Gottes betrifft in erster Linie unsere Rettung, unsere Erlösung. Auch in der Bibel ist von einer Telefonnummer gesprochen worden. Der Hermann hat beim Jahresschluss Gottesdienst darüber gesprochen. Psalm 50, Vers 15. Nicht also, ich kann mich noch gut erinnern, Bruder Stronecker, unsere älteren Geschwister können sich noch sicher gut erinnern an den Bruder Stronecker, der immer wiederum diese Stelle auch erwähnt hat. Die Notrufnummer Gottes hat er sie immer genannt. 50, 15. In meiner Telefonnummer ist die sogar drinnen. 50, 15. Am Schluss meiner Telefonnummer habe ich tatsächlich diese Nummern, obwohl ich sie selber nicht gewählt habe, aber ich habe gerade diese Nummern bekommen. Wie heißt es dort? Im Psalm 50, Vers 15, zitiere hier, Psalm 50, Vers 15, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich werde dich erretten. Ruf mich an! Wir dürfen Gott nicht nur, was unsere Erlösung betrifft, anrufen. Natürlich dürfen wir mit all unseren Sorgen, mit all unseren Nöten zu Gott kommen. Ich kann mich gut erinnern, dass jemand gesagt hat, ja, ich habe meinen Schlüssel überlegt, aber damit möchte ich den lieben Gott nicht belästigen. Nein, natürlich darf ich auch mit dem zu Gott kommen, wenn ich meine Schlüssel verlegt habe oder was immer es ist. Wir dürfen mit all unseren Dingen zu Gott kommen und ihn anrufen. Und wie gut, wir müssen nicht Angst haben, wenn wir sozusagen Gott anrufen und diese Notrufnummer wählen, dass da ich nur zu einem Telefonanrufbeantworter komme oder dass ich hier dann nur ein Besetzzeichen höre, oder in eine Warteschleife komme. Nein, Gott ist immer für uns da. Mit allen Anliegen darf ich zu Gott kommen. Gott sei Dank, ruf mich an. Ich werde für dich da sein. Die zweite Aufforderung, die wir gelesen haben im Matthäusevangelium, die lautet ja, suchet. Suchet, so werdet ihr finden. Im Johannesevangelium habe ich hier eine Stelle. Johannesevangelium, da spricht Jesus auch vom Suchen. Johannesevangelium, Kapitel 5, und zwar lese ich hier den Vers 39. Hier sagt er den Zuhörern, die ihm zugehört haben, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, also die Heilige Schrift, sie ist's, die von mir zeugt. das prophetische Wort, das von Jesus spricht, vom Messias spricht, vom rettenden Heiland spricht. Und beim aufrichtigen Suchen wird man auch finden. Und Jesus ist an und für sich die Hauptperson in der Heiligen Schrift. Jesus der Schöpfer, Jesus der Erlöser, Jesus unser Fürsprecher, Jesus unser wiederkommender König und so weiter. Jesus, der Mittelpunkt der Heiligen Schrift ist. Ihn dürfen wir hier finden. Und eben diese Aufforderung, suchet. Und je mehr wir suchen im Wort Gottes, je mehr werden wir auch finden. Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 17. Hier in diesem hohepriesterlichen Gebet Jesu spricht Jesus von einer ganz wichtigen Sache. Er bittet seinen Vater im Himmel hier in diesem Gebet, seine Nachfolger zu begleiten, zu schützen, zu segnen, zu helfen, zu führen. Und unter anderem sagt er dann im Vers 17 hier, Johannesevangelium Kapitel 17, eine wichtige Bitte Jesu an seinen Vater im Himmel: Heilige sie in der Wahrheit. Und dann erklärt er dazu: Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus, der hier das Wort Gottes bestätigt und sagt, hier im Wort Gottes, da sollten wir suchen. Da finden wir die Wahrheit, auch die Wahrheit über Gott, auch die Wahrheit über unsere Errettung. Aber die Wahrheit ist oft verborgen und vergraben wie ein Schatz. Und deshalb eben die Aufforderung, sucht, wie man nach Schätzen sucht. In den Sprüchen, Sprüche Kapitel 2, da wird auch dieser Vergleich gebracht, nicht? Also vom Suchen wie nach Schätzen. Ja, irgendeinen Schatz wie nach Silber und nach Gold. Ja, das ist nicht, liegt nicht irgendwo so herum, sondern da muss man graben, da muss man suchen. Und dieser Vergleich, den verwendet Jesus auch. Suche dem Wort Gottes und ihr werdet finden. Gott hat viele Wahrheiten, viele Informationen in sein Wort hineingelegt. Aber manches Mal sind diese Dinge auch verpackt. Es geht im Wort Gottes um unser Woher. Woher stammen wir denn? Woher kommen wir denn? Wer ist der Ursprung des Lebens? Wer ist der Ursprung des Universums? Wozu leben wir? Was hat unser Leben für einen Sinn? Oder wohin geht das Leben? Was ist nach dem Tod? All diese Fragen sind eigentlich im Wort Gottes verpackt und enthalten, wo es um unsere Erlösung geht, um den Willen Gottes geht. In seinem Wort alles verborgen. Aber da oder dort muss man suchen und graben, um verschiedene Dinge zu finden. Und Jesus gibt diese Verheißung: Suchet, so werdet ihr finden. Jetzt, vielleicht sollten wir in diesem neuen Jahr wieder besonders zu graben beginnen, zu suchen beginnen, um eben auch fündig zu werden. Die dritte Aufforderung, die wir in der Bergpredigt finden, heißt anklopfen. Klopfet an. Jesus will damit hier unterstreichen, bei Gott finden wir immer eine offene Tür. Es gibt da keine Tafel. Gott ist auf Urlaub. Oder Parteienverkehr von 8 bis 12. So könnte man das sich vorstellen. Oder wie oft kommt man irgendwo zu einer Behörde und sagt, ja, heute ist geschlossen, heute gibt es Inventur oder was immer auch. Oder besetzt oder privat. Oder Eintritt verboten. Nur für Besondere, nur für Heilige ist der Zutritt erlaubt. Nur für das besondere Bodenpersonal. Für besonders Geweihte. Nein. Im Gleichnis, gerade das Gleichnis vom verlorenen Sohn, lehrt uns, dass wir einen Vater haben, der auf uns wartet. und der uns mit offenen Armen empfängt. Er ist für uns da. Und bei Gott kommen wir auch nicht ungelegen. Sicher, wenn wir irgendwo einen Überraschungsbesuch machen, dann kann es passieren, dass man ungelegen kommt. Dass man sagt, ja, jetzt habe ich gerade etwas Wichtiges vor, ich mache mich auf den Weg, ich werde weggehen. Aber nicht so bei Gott. Bei Gott finden wir immer eine offene Tür. Die Bibel zeigt uns aber auch ein gegenteiliges Bild. Und zwar, wo Gott selber kommt. Nicht nur, wo Gott wartet, dass wir zu ihm kommen. In der Offenbarung finde ich dieses Bild. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Ihr kennt es sehr gut. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Für mich ein wunderschöner Text. Jesus, der kommt mich sogar zu Hause besuchen. Er kommt zu mir. Aber interessant, es steht hier nicht, er dringt ein, er überfällt mich. Er klopft an und erwartet, dass ich aufmache. Höre ich die Stimme Jesu, wenn er kommt und anklopft, mache ich ihm die Tür auf. Das sind wunderschöne Bilder, die uns die Bibel zeigt, um uns nahe zu bringen, ja, ich darf zu Gott kommen oder Gott kommt zu mir. Im Johannesevangelium, da sagt Jesus auch in diesen Abschiedsreden, von denen wir schon gesprochen haben vorhin, wenn wir noch einmal zurückkehren zu diesen Abschiedsreden Jesu, in Offenbarung Kapitel 14, Vers 23 lese ich einen Text. Offenbarung Kapitel 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus verheißt, wenn wir Jesus aufnehmen, ja nicht nur, auch der Vater selbst und der Sohn, beide, sie wollen sich häuslich bei uns niederlassen. Sie wollen Gemeinschaft haben mit mir. Ich glaube, es gibt nichts Größeres, was wir uns vorstellen können, als dass wir Sünder sozusagen die Möglichkeit haben, Gott Vater und Jesus bei uns einzuladen. Er möchte bei uns wohnen, er möchte bei uns sein. Es gibt, glaube ich, keine höheren Verheißungen und schöneren Verheißungen, als wir sie hier in der Heiligen Schrift finden. Und möge das auch ein Motto für dieses neue Jahr sein. Gott, mache uns bereit, mehr zu bitten, damit wir auch mehr bekommen. Mache uns bereit, Gott, mehr zu suchen, um auch mehr zu finden. Und voll Vertrauen dürfen wir anklopfen. Und der Herr wird uns nicht vor verschlossener Tür stehen lassen. Der liebe Gott, helfe uns und gebe uns das für dieses neue Jahr mit. Amen.